Bei Cannabis im Straßenverkehr gilt bislang eine strikte Linie. Schon beim bloßen Nachweis des Wirkstoffes drohen Geldbußen oder Punkte. Mit der Legalisierung kommt ein neuer THC-Grenzwert für Autofahrer. Mehr dazu gibt's im heutigen Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 22. April. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Norderney, teurer als Sylt und neue Ideen für ein Atomkraftwerk. Außerdem EM-Fieber in Malente. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Begleitend zur teilweisen Legalisierung von Cannabis soll auch ein Grenzwert für den Wirkstoff THC im Straßenverkehr festgesetzt werden. Dazu liegt nach einem Bericht der Augsburger Allgemeinen nun ein erster Entwurf für eine Gesetzesregelung vor, die Empfehlungen einer Expertenkommission umsetzen soll. Ordnungswidrig handelt demnach, wer mit 3,5 Nanogramm THC je Milliliter Blut oder mehr am Steuer eines Kraftfahrzeugs sitzt. Umgesetzt werden soll der Grenzwert durch ein Gesetz der Ampelkoalitionsfraktionen im Bundestag. Bislang gilt ja bei Cannabis eine strikte Linie, dass schon beim bloßen Nachweis des Wirkstoffes Geldbußen oder Punkte drohen. Ein Grenzwert wie die 0,5 Promille-Marke für Alkohol gibt es aber nicht. In der Rechtsprechung hat sich aber ein niedriger Wert von 1 Nanogramm etabliert. Eine Kommission des Bundesverkehrsministeriums hatte Ende März einen Grenzwert von 3,5 Nanogramm empfohlen. Dann sei eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung beim Führen eines Kraftfahrzeuges nicht fernliegend. Dies sei mit einer Alkoholkonzentration von 0,2 Promille vergleichbar. Über die Höhe von Bußgeldern allgemein für den Konsum von Cannabis in Verbotszonen grübeln übrigens gerade die Bundesländer. Viele Einzelregelungen könnten dabei für einen bundesweiten Flickenteppich sorgen. Eine Übersicht zu den Bundesländern und bisher bekannten Plänen habe ich in die Beschreibung gepackt. Wir haben uns ein Denkmal gebaut. Könnten wir das in der Zukunft über das Kernkraftwerk Burgdorf sagen? Passt erstmal nicht so ganz zusammen. Oder? Marius Freund ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel und befasst sich mit der Frage, wie die Nachnutzung stillgelegter und freigemessener Kernkraftwerksanlagen aussehen kann. Eine davon könnte beispielsweise eine Art modernes Denkmal sein, das für nachfolgende Generationen die technische Nutzung der Kernenergie, die Geschichte des Kernkraftwerkbaus und die Kontroversen, die über Jahrzehnte geführt wurden, lebendig hält. Dazu forscht Marius Freund seit einigen Jahren. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Städtebau. Es sei vieles vorstellbar an ehemaligen Kernkraftwerkstandorten, sagt er gegenüber unserer Redaktion. Das Atomgesetz sei gar nicht so strikt wie dargestellt, sagt Marius Freund. Vor 6 Jahren begann er als Student damit, sich mit der Thematik zu befassen. Inzwischen arbeitet er an seiner Promotion und forscht auf dem Gebiet. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz beispielsweise lasse die perspektivischen Maßnahmen offen, berichtet er. Im Anschluss an den Rückbau der Systeme und Komponenten würden die verbliebenen Gebäudestrukturen dekontaminiert, freigemessen und einer anderweitigen Nutzung zugeführt oder abgerissen. Das seien dann gigantische Mengen nicht verstrahlten Materials, das übrig bliebe, wirklich hochwertige Baustoffe, so Freund. Er findet es falsch, Orte, die Konflikte provoziert haben, einfach zu tilgen. Er will die Erinnerung sowohl an Technik und Sicherheitsvorkehrungen als auch die Protestkultur wachhalten. Denn auch für die stehe das Kernkraftwerk Burgdorf. Und schließlich könne das Denkmal sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kernkraftgegner und schließlich allgemein für die Bevölkerung im Ort ein Zeichen sein, nicht vergessen zu werden. Mehr dazu gibt's im Artikel über die Beschreibung. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Je weiter vom Rentenalter entfernt, desto abstrakter ist vielen die Rente. Es gilt als klassisches Thema, mit dem man sich am liebsten dann beschäftigt, wenn es soweit ist. Dabei ist der Ruhestand längst kein Thema für Rentner allein. Es lohnt sich, sich früh auf das Ende des eigenen Arbeitslebens vorzubereiten. Wie genau? Das ist eine individuelle Angelegenheit. Wir haben für euch in der Redaktion ein Quiz vorbereitet mit den ganz wichtigen Fragen zum Thema Rente. Zum Beispiel, ab wann kann ich eigentlich vorzeitig in Rente gehen, ohne Abzüge bei der Rentenzahlung? Das erklärt mir hier vorab mein Kollege Tim Prahle.
Tja, Kirsten, die Frage ist ein bisschen tricky, weil es darauf in der Theorie mehrere richtige Antworten gibt. Garantiert ohne Abschläge in Rente gehen, vorzeitig, kann ich auf jeden Fall nach 45 Beitragsjahren, wenn ich 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt habe und dann auch nur maximal 2 Jahre vor dem Erreichen meiner Regelaltersgrenze. So, das ist für alle, die 1964 oder später geboren wurden, 67 Jahre. Mit 67 kann ich in Rente gehen. Das heißt, maximal mit 65 kann ich dann in Rente gehen, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe. Und das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil viele Leute dem Irrglauben unterliegen, dass sie nach 45 Beitragsjahren in Rente gehen können, egal wie alt sie sind. Das geht nicht. Aber der Vollständigkeit halber sei gesagt, das Rentenalter wird ja derzeit angehoben von 65 auf 67. Das heißt, für einige Jahrgänge, ich sag mal so von 1958 bis 1963, gibt es dann auch noch individuelle Altersgrenzen, die man dann extra ausrechnen muss, um eine garantiert richtige Antwort herauszufinden.
Weitere Antworten gibt's im Quiz, das habe ich euch über die Shownotes verlinkt. Sylt gehört zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands, aber auch zu den teuersten. Das zeigt sich auch am Markt für Ferienwohnungen und Häuser. Vor wenigen Tagen ist der neue Ferienimmobilienmarktbericht des Maklers Engel & Völkers erschienen, der 42 Ferienorte in ganz Deutschland miteinander vergleicht. Und auch für Sylt wurden aktuelle Zahlen bekannt gegeben. Der durchschnittliche Angebotspreis für Eigentumswohnungen auf Sylt lag im zweiten Halbjahr 2022 bei etwa 12.500 Euro. Damit sticht die Insel Sylt als einer der teuersten Ferienorte Deutschlands hervor. Noch teurer ist es nur auf der ostfriesischen Insel Norderney. Hier lag der Angebotspreis im Durchschnitt bei rund 13.000 Euro. Während auf Norderney das Premium-Segment stärker durch Wohnungen vertreten werde, liege Sylts Top-Segment vor allem im Bereich der Einfamilienhäuser, so Silke Hagener, sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Engel & Völkers in Kampen. Dort gelten nach wie vor bundesweite Spitzenpreise. In sehr guter Lage können sie bis zu 18 Millionen Euro kosten. In Einzelfällen liegt der Preis sogar bei bis zu 29 Millionen Euro. Nur am Starnberger See, nahe München, sind die Preise vergleichbar hoch. Mehr dazu gibt's auf saz.de. Zum Schluss gibt's noch einen Ausblick. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 beginnt in wenigen Wochen. Und ihr könnt bereits am 3. Mai im Uwe Seeler Fußballpark in Malente live dabei sein, wenn wir mit unserem EM-Podcast den Fußballsommer einläuten. Unsere Hosts Tilman Wrede, ihr kennt ihn ja aus Guten Morgen SH, und Sascha Sievers sprechen gemeinsam mit Ex-Holstein-Kiel-Spieler Patrick Herrmann, Trainer Lukas Pfeiffer und HSV-Sportpsychologe Frank Weiland über Leistungsdruck im Spitzensport. Beginn ist 19 Uhr, die Tickets gibt es einmal über den Link in der Beschreibung. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Dienstag, den 23. April um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's natürlich zum Nachlesen auf saz.de und auch zum kostenlos Anhören. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche.